Quando il giorno della Pentecoste giunge, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti.
In due ciaume Eva ernte dolde tungos von vier, in de sade sich ob jidren von ernt, in se vire ola met heljem jäst erfällt in fange on te rede in andre spröke, so aus de jäst ernt dort jolf üt te rede.
Wannet den Kiel ihre Kreis sahele tese te rilum, irende wande deve pakti ulle, juder hel, apolodu Jerusalemle, vasam paninar hel. அந்த சத்தம் உண்டான போது திரளான ஜனங்கள் கூடி வந்து தங்கள் பாசையிலே அவர்கள் பேசுகிறது அவர் அவர்கள் கேட்டபடியினாலே கலக்கம் அடைந்தார்கள்.
Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens?
Poi, dinge nini, moto na moto kati na biso, azali ko yoka bangu, koloba na monoko na yenam boka.
Partia saram, Media saram, Elam saram, to Mesopotamia wa, Yuda wa, Kappadokia wa, Pontos wa, Asia jumin.
De Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas de Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí.
Cretans and Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues.
Und sie entsetzten sich alle sehr und sind in Verlegenheit geraten und haben zueinander gesagt: Was soll denn das sein? Andere aber haben gespottet und gesagt, die sind doch voll mit süßem Wein.
Vielen Dank. Jetzt wird mich interessieren, und ihr dürft gerade gerne mitschauen, wer hat denn jetzt alle 9 Personen verstanden? Wer hat 8 verstanden? 7? 6? 5? 2? 4? 3? 2? 1? Vielen Dank. Ich lese uns gerade noch einmal, welche Sprachen wir denn gehört haben. Und einfach so, wie sie dastehen. Der Roberto hat auf Italienisch gelesen. Jenny Plattdeutsch, Sayana Tamilisch, Dorothee Französisch, Charlotte Lingala, das ist aus dem Kongo, Sun hat Koreanisch gelesen, Jolene Spanisch, Dominik Englisch und Josua Schweizerdeutsch. Vielen Dank euch, ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Die Sprache, die wir eigentlich im Gottesdienst jetzt sprechen, ist da nicht vorgekommen. Und den Text, den wir eben gehört haben, hören wir jetzt noch einmal auf Deutsch. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 13. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und das geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir alle hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. Soweit Gottes Wort. Das Thema für die Predigt lautet Babel und Pfingsten. Und der Text dazu steht in 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9. Wir hören nun auf das Wort Gottes. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und sie nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Und sie sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreute über die ganze Erde. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns zu Beginn einen kurzen Blick auf die Struktur des Textes werfen. Denn die Struktur zeigt uns, welche Botschaft dieser Text vermitteln möchte. Der Text lässt sich anhand der Protagonisten in zwei Teile gliedern. Auf der einen Seite sind die Menschen auf der Erde, nämlich in den Versen 4, 1 bis 4. Und auf der anderen Seite ist Gott, in den Versen 6 bis 9. Und dazwischen ist der Vers 5, welcher die Mitte des Textes bildet. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die Menschenkinder bauten. Mit dem Auftreten Gottes kommt es zur Kehrtwende in der Geschichte. Wenn man nun diese beiden Teile, also die Menschen und Gott, miteinander vergleicht, dann sieht man, dass in beiden Teilen die gleichen Elemente auftauchen. Die Menschen wollen sich einen Namen machen, Vers 4. Und im anderen Teil erhält die Stadt den Namen Babel, was Verwirrung bedeutet. Ein weiteres Element ist der feste Ort. Die Menschen wollen sich einen festen Ort machen, um sich vor Zerstreuung zu schützen. Und im zweiten Teil lesen wir in Vers 9,
dass Gott die Menschen über die ganze Erde zerstreute. An dieser Struktur erkennt man, dass Gott durch sein Handeln genau das bewirkt, was die Menschen verhindern wollten. Die Menschen bauen und Gott zerstört. Doch bleibt es dabei, dass Gott zerstört? Babel ist ein Ort der Zerstreuung und der Zerstörung Gottes. Und gleichzeitig beginnt Gott gleich nach Babel selber zu bauen. Und daher ergibt sich für die Predigt folgende Gliederung. Erstens, die Menschen bauen. Und da schauen wir uns die Verse 1 bis 4 an. Zweitens, Gott baut. Das sind die Verse 5 bis 9. Und der dritte Punkt ist, Gott zerstört. Die Verse 5 bis 9. Und der dritte Punkt ist, Gott baut. Dafür schauen wir uns 1. Mose 12, 1 bis 3 an. Wir kommen zum ersten Teil. Die Menschen bauen. Ich lese noch einmal die Verse 1 bis 4. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und sie nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Der Text beginnt mit der ganzen Erde und er endet mit der ganzen Erde. Am Anfang steht die Einheit in der Sprache auf der ganzen Erde. Und am Ende die Zerstreuung über die ganze Erde. Die Geschichte von Babel hat eine globale Dimension. Als nächstes wird uns berichtet, dass die Menschen nach Osten zogen. Gemeint sind wohl Nimrod und seine Nachkommen. In 1. Mose 10, Vers 8 bis 10 lesen wir nämlich, dass Nimrod der erste Mensch war, der auf der Erde Macht gewann. Und er baute sein Reich auf, unter anderem in Babel. Diese Leute ziehen nun nach Osten. Von wo ziehen sie nach Osten? Ist es aus der Perspektive vom Land Israel gesprochen? Oder vom Berg Ararat, wo die Arche gestrandet war? Oder vielleicht aus der Perspektive vom Paradies? Wir können diese Frage nicht beantworten. Aber der Ausdruck nach Osten ziehen begegnet uns schon bei Kain. In 1. Mose 4, Vers 16 steht von Kain: So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden, gegen Osten. Kain ging nach Osten und entfernte sich somit von Gott. Er ging weg vom Angesicht des Herrn. Die Bewegung nach Osten ist in der Bibel ein Ausdruck dafür, dass man sich von Gott entfernt. Und so ist auch der Tempel in Jerusalem nach Osten ausgerichtet. Das heißt, das Allerheiligste befindet sich in Richtung Westen. Und wenn man sich nun vom Allerheiligsten in Richtung Osten bewegt, so wird die Distanz zum Thron Gottes immer höher. Und deshalb wird auch die Heiligkeit abgestuft. Zuerst das Allerheiligste, dann das Heilige und die Vorhöfe, bis zum Lager und zum Schluss die Wüste. Es ist also durchaus anzunehmen, dass auch über die Menschen in Babel Ähnliches ausgesagt wird. Nämlich, sie gehen nach Osten und entfernen sich von Gott. Der Ort, an dem sich die ganze Geschichte abspielt, ist Shinar. Es ist die Gegend von Mesopotamien, also die Gegend der Flüsse Tigris und Euphrat. Die Menschen siedeln in Shinar und sie sagen, wohlauf, lasst uns Ziegeln brennen. Gebrannte Ziegeln stehen für einen sehr widerstandsfähigen Bau. Es war üblich, die Ziegeln nur an der Sonne zu trocknen. Doch diese Menschen wollen die Ziegeln brennen, damit sie noch länger halten. Sie wollen nämlich eine Stadt und einen Turm bauen. Und der Turm, er soll eine ganz bestimmte Eigenschaft haben. Er soll bis in den Himmel reichen. Mit Himmel kann zweierlei gemeint sein. Zum einen bezeichnet es das blaue Etwas über der Atmosphäre, das wir sehen. Zum anderen bezeichnet Himmel aber auch den göttlichen Wohnort. Im Deutschen haben wir für beides nur ein Wort, nämlich Himmel. Und genauso ist es auch im Hebräischen. Das Englische zum Beispiel unterscheidet zwischen Sky und Heaven. Und in der englischen Übersetzung steht an dieser Stelle Heaven, nämlich der Wohnraum Gottes. Und ich meine, dass der Text genau das zum Ausdruck bringt. Die Menschen wollten keinen Turm bauen, der durch seine Höhe die Wolken erreichte, sondern sie wollten einen Turm bauen, der mit seiner Funktion den göttlichen Bereich berührte. Der göttliche Bereich und der irdische Bereich, wo der Mensch wohnt, sind seit dem Sündenfall klar voneinander getrennt. Der Mensch kann diese Trennung nicht ohne weiteres aufheben. Doch genau das wollten die Menschen mit dem Turm. Himmel und Erde sollten in Verbindung treten miteinander. Der göttliche Bereich und der irdische Bereich sollten vermischt werden. Der Turm war also nichts anderes als ein Tempelgebäude. Die Menschen wollten Gott auf die Erde holen. Sie wollten ihn verfügbar machen. Der Turm war ein Tempel für den Götzendienst, weil er nicht von Gott eingesetzt war, sondern vom Menschen gebaut. Doch was war ihre Absicht mit der Stadt und mit dem Turm? Der Turm sollte den Zugang zur göttlichen Sphäre verschaffen. Sie wollten den paradiesischen Zustand wiederherstellen. Aber die Absicht dahinter war, einen Ort und einen Namen zu haben. Damit wehren die Menschen sich dagegen, gegen die Gefahr, über die ganze Erde zerstreut zu werden. Und sie wehren sich auch dagegen, plötzlich ohne Ruhm und ohne Bedeutung dazustehen. Die Stadt steht für Sicherheit und einen festen Wohnsitz. Und der Name, er steht für Ehre und Ruhm. Sie setzen alles dran, um einen festen und sicheren Platz zu haben. Und ihr Name soll bekannt und bedeutungsvoll sein auf der ganzen Erde. Dahinter steckt eine sehr große menschliche Anstrengung, um ein möglichst gutes Leben zu haben. Ja, um sogar mit dem Göttlichen in Verbindung zu treten. Sie wollen sich selber einen sicheren Ort bauen und selber zu Ehren kommen. Zusammenfassend kann man sagen, die Menschen entfernen sich von Gott, um dann einen eigenen Weg zu Gott zu bauen und selber zum guten Leben zu finden. Diese Bewegung machen wir Menschen sehr oft. Ein gutes Beispiel sind die verschiedensten Religionen. Sie suchen einen Weg zu Gott oder zu göttlichen Kräften und entfernen sich dabei von Gott. Aber auch in unserer Gesellschaft handelt man sehr oft nach diesem Schema. Wir entfernen uns von Gott, um dann auf eigene Faust Sicherheit und Ehre zu erlangen, um selber ein gutes Leben zu erreichen. Doch wie können wir auf der Welt Gerechtigkeit haben, wenn wir den ignorieren, der Gerechtigkeit schafft? Wie können wir ein sinnerfülltes Leben haben, wenn wir den verneinen, der Schöpfer des Lebens ist? Und wie können wir lieben, wenn wir den vergessen, der die Liebe ist? Die Devise unserer Gesellschaft lautet oft vorwärts. Wir müssen vorwärts gehen. Wir müssen uns entwickeln. Wir müssen schneller und besser sein. Ja, wir müssen fortschrittlich denken, um ein gutes Leben zu haben. Doch wenn man den falschen Weg eingeschlagen hat, dann ist nicht derjenige schneller, der schneller vorwärts läuft, sondern derjenige, der früher umkehrt. Nur dann erreicht man schneller das Ziel. Wenn wir Sinn im Leben suchen, dann lasst uns doch auch die Umkehr zu Gott in Erwägung ziehen. Dann lasst uns umkehren zu Gott. Und die Menschen in Babel, sie suchten einen Weg zum Himmel, aber sie kehrten nicht um zu Gott, sondern sie bauten ihren eigenen Weg. Und dann kommt Gott in Vers 5. Und wir kommen zum zweiten Teil, nämlich Gott zerstört. Ich lese noch einmal die Verse 5 bis 9. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreute über die ganze Erde. In Vers 5 tritt Gott auf den Plan. In der Aussage steckt etwas Humor. Gott muss erst einmal hinabsteigen, um dieses großartige Bauwerk der Menschen überhaupt zu sehen. Und diese Tatsache zeigt uns auch, dass die Menschen die göttliche Sphäre mit dem Turm nicht erreichen konnten. Gott ist vom Turm ganz unberührt. Vielmehr muss er zur Erde kommen, um das Bauen der Menschen zu sehen. Gott sieht die Menschen. Er sieht ihren Eifer und auch ihren Fleiß. Und das, was den Menschen dieses große Vorhaben überhaupt möglich macht, nämlich die Einheit in der Sprache, erkennt Gott als Gefahr. Und er sagt, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Gott befürchtet nicht, dass er zu Schaden kommt. Er befürchtet, dass der Mensch in seinem Größenwahn selber Schaden nimmt und sich endgültig von Gott entfernt. Niemand und nichts kann dieses Vorhaben stoppen, außer Gott. Und daraufhin sagt Gott: Wohlauf, lasst uns die Sprache mischen. Im Hebräischen ist in dieser Aussage ein Wortspiel zu erkennen. Die Leute sagten in Vers 3, wohlauf, lasst uns Ziegeln streichen. Für das Wort im hebräischen Text Ziegel streichen stehen drei Buchstaben, nämlich L, B und N, Laban. Gott entgegnet nun, wohlauf, lasst uns ihre Sprachen vermischen. Und für das Wort vermischen stehen im Text, im hebräischen Text, auch wieder drei Buchstaben, nämlich N, B und L. Es sind die gleichen drei Buchstaben, nur umgekehrt. Gott kehrt das Vorhaben der Menschen um. Die Menschen bauen und Gott reißt ab. Die Menschen wollen sich vor der Zerstreuung schützen und Gott zerstreut sie über die ganze Erde. Und die Menschen wollen sich einen großen und bedeutungsvollen Namen machen und Gott gibt der Stadt einen lächerlichen Namen, nämlich Verwirrung. Gott macht den Menschen einen dicken Strich durch die Rechnung. Sie wollten Gott für ihre Zwecke benutzen. Sie wollten zu Gott emporsteigen und über ihn verfügen. Aber Gott kommt herunter und er demonstriert, dass er sich dem menschlichen Vorhaben entziehen kann. Und er zeigt auch, dass er sich diesem menschlichen Vorhaben sogar entgegensetzen kann. Die Menschen wollten ihr Leben in die Hand nehmen, Sicherheit und Ehre erlangen. Aber Gott kehrt es um. Doch die Geschichte Gottes mit dem Menschen endet nicht an dieser Stelle. Und sie geht auch nicht so weiter, dass Gott immer das Werk der Menschen zerstört. Vielmehr baut Gott selbst. Nämlich sofort im nächsten Kapitel. Und so kommen wir zum dritten Punkt, nämlich Gott baut. Und wir lesen nun dazu 1. Mose 12, 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Klingt da nicht die Babelgeschichte an? Wollten die Menschen in Babel nicht eine Stadt bauen, sich einen Ort errichten? Wollten die Menschen in Babel sich nicht selber einen großen Namen machen? Und nun sagt Gott zu Abraham: Ich werde dir ein Land zeigen. Ich werde dir einen Ort geben. Und ich werde dir einen großen Namen machen. Gott gibt den Ort und Gott macht den Namen, nicht der Mensch. Und sogleich sagt Gott, dass sein Vorhaben einen globalen Charakter hat. Der Segen wird alle Geschlechter der Erde erreichen. Jedes Volk, jede Nation, die aus der Verwirrung in Babel hervorgegangen ist, wird von diesem Segen berührt werden. In Jesaja 56 sagt Gott, dass seine Gerechtigkeit und sein Heil offenbar werden sollen. Und damit verbunden ist, dass das Volk Gottes über die ethnische Grenze der Juden hinaus wächst. Und so spricht Gott in Jesaja 56, Vers 3 bis 5. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern einen Ort und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Gott gibt den Fremden, die an ihn glauben, einen Ort und einen Namen in seinem Haus. Zur Zeit des Alten Testaments gab es auch vereinzelt Fälle, wo Nichtjuden vollkommen in das Volk Israel eingegliedert wurden. Wir denken an Ruth oder auch an Rahab. Aber zum Durchbruch von dieser Verheißung in Jesaja 56 und von der Verheißung in 1. Mose 12 kommt es mit Jesus Christus und dann an Pfingsten. Die Geschichte vom Pfingstereignis wurde uns bereits gelesen. Jeder hat zumindest einen Teil davon verstanden. Stimmt, Charles hat ihn nachher noch auf Deutsch gelesen. Und was Gott an Pfingsten macht, das ist die Umkehr von Babel. Genau wie in Babel kommt Gott vom Himmel und gibt den Menschen, das ist in diesem Fall sind es die Jünger, die Fähigkeit, eine andere Sprache zu sprechen. Doch jetzt nicht zur Verwirrung, sondern zum Verständnis. In Jerusalem sind Juden aus unterschiedlichen Ländern, aber auch Nichtjuden sind dort versammelt. Und Gott überwindet die Zerstreuung in Babel. Er macht es möglich, dass die Menschen seine Botschaft in ihrer Sprache hören können. Und diese Botschaft lautet: Kehrt um zu Gott. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Gott baut. Er fügt Menschen zu seiner Gemeinde hinzu. Er gibt jeden, der an ihn glaubt, einen Ort in seinem Reich und der Name wird in das Buch des Lebens geschrieben. Die Versuchung ist sehr groß, dass wir als Menschen selber bauen. Ja, dass wir uns anstrengen und abmühen, irgendwie zu Gott zu kommen. Und es wird sehr viel gebaut auf der Welt. Menschen investieren viel Zeit und Energie, Sinn im Leben zu finden. Ja, sie investieren viel Zeit, um bessere Menschen zu sein, um irgendwie die Ewigkeit zu sichern. Aber alle menschlichen Bauten, die irgendwie zu Gott führen sollen, wird er zerstören. Wir brauchen keinen Weg zu Gott zu bauen. Gott hat durch Jesus Christus den Weg zu ihm gemacht. Und das ist der einzige Weg, der zu Gott führt. Und durch den Heiligen Geist ist Gott in den Gläubigen gegenwärtig. Und durch den Heiligen Geist ist Gott in der Welt wirksam und er fügt Menschen zu seiner Gemeinde hinzu. Gott baut. Und Gott baut seine Gemeinde zuverlässig und gut. Ich schließe mit dem Vers aus Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Lasst uns gemeinsam beten. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, wir sind dir von Herzen dankbar für Jesus Christus, durch den du den Weg zu dir vorbereitet hast. Danke, dass wir auf diesem Weg gehen dürfen, dass wir die Erlösung annehmen können und Vergebung haben. Danke besonders, dass du durch deinen Geist gegenwärtig bist und heute noch wirkst. Und wir beten, dass du noch viele Menschen zu dir ziehst und in deine Gemeinde einpflanzt. Amen.